man das lesen. Ja, er hat es angekündigt. Ich möchte mit einem Text starten, der ist nicht mehr ganz aktuell. Man findet ihn auch nicht in der Bibel, sondern im Spiegel Online. Da konnte man Folgendes lesen. Der Abschnitt XQ28 auf dem Geschlechtschromosom X war mal richtig berühmt. Auf ihm, so der amerikanische Molekularbiologe Dean Hammer, Anfang der 90er Jahre, liege das Schwulen-Gen. Die vermeintliche Entdeckung einer biologischen Grundlage der Homosexualität sorgte damals für Debatten in der ganzen Welt. Die einen begrüßten die triumphale Meldung der Biologen, wenn das Schwulsein angeboren ist oder angeboren sei, würden es alle Teile der Gesellschaft endlich als naturgegeben akzeptieren. Mehr Verständnis für homosexuelle Männer werde die Folge sein. Soweit dieser Text. Natürlich gab es auch damals, vielleicht mögen sich noch einige erinnern, auch unter Christen war das Gesprächsthema. Wir dachten, das kann doch nicht sein. Das ist doch nie und nimmer möglich, dass Homosexualität irgendwie in den Genen verankert sei. Und wer das meint, den kann ich auch tatsächlich beruhigen, denn Spiegel Online schreibt dann später weiter, doch es war viel Lärm um nichts. Das postulierte Schwulengehen hat sich trotz intensiver Suche bis heute nicht finden lassen. Die beteiligten Forscher haben sich schwer blamiert. Doch machen wir doch mal das Gedankenspiel. Wenn es dieses Schwulengehen wirklich gäbe, würde sich etwas ändern für uns Christen in der Beurteilung der Homosexualität? Diese Frage wollen wir uns unter anderem widmen, so unter dem großen Übertitel des siebten Gebots haben wir ja verschiedene Themen rund um Ehe und Sexualität behandelt. Und das letzte Mal haben wir uns mit einigen Bibelstellen beschäftigt und haben gesehen, dass die Bibel durchgängig praktizierte Homosexualität verurteilt. Heute möchte ich mehr so den Augenmerk auf unseren Umgang mit Menschen richten, die homosexuell empfinden. Ich sehe da verschiedene Probleme. Einerseits gibt es leider viele Menschen, die so empfinden und die von Christen so den Eindruck erhalten, dass sie als Menschen ablehnen, vielleicht sogar hassen. Das beruht sicher teilweise auf Missverständnissen. Ich bin mir aber sicher, dass einige von ihnen schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Oder nehmen wir an, jemand aus dieser Gemeinde würde so empfinden. Was meint ihr? Hätte diese Person den Mut, mit einigen unter euch über dieses Thema zu reden? Oder hätte diese Person vielleicht Angst, das Thema anzuschneiden, weil sie denkt, dass sie vielleicht verurteilt würde, abgelehnt würde? Würde sie dann vielleicht eher schweigen und dann mit ihrer Not allein bleiben? Hätte sie das Gefühl, dass in dieser Gemeinde alle Sünden gleich behandelt werden? Oder würde sie so den Eindruck bekommen, so die Homosexualität, das ist so eine Sünde ganz anderer Art, viel schlimmer als andere Sünden? Das sind so einige Fragen, die wir uns stellen müssen. Als Gemeinde möchten wir doch den Ruf haben, hier dürfen alle kommen. Und vor allem sind Sünder willkommen. Bei Jesus war es nicht anders. Hier dürfen alle kommen, weil es sind alles Sünder hier. Sünder, die Gottes Gnade brauchen. Aber scheinbar gelingt uns dies eben nicht immer, wenn wir so unsere Außenwahrnehmung ansehen. Und ich meine jetzt nicht speziell diese Gemeinde, ich meine ganz generell die Gemeinde Gottes. In meiner Auseinandersetzung so mit dem ganzen Thema Homosexualität habe ich ein Buch besonders, war für mich besonders hilfreich. Auf Englisch hieß es Same-Sex Attraction and the Church, also gleichgeschlechtliche Anziehung und die Kirche. Es ist eine deutsche Übersetzung erschienen im Fontis Verlag, die heißt, finde ich sehr schlecht übersetzt, Vertrautheit wagen. Ed Shaw, der Autor dieses Buches, ist ein Pastor, der selber so empfindet und sehr feinfühlig uns die Augen aufmacht für einige Fehlentwicklungen in der christlichen Gemeinde. Fehlentwicklungen, die es solchen Leuten schwer macht, eben sich in einer christlichen Gemeinde wohlzufühlen. Damit ihr mich nicht falsch versteht, der Autor Ed Shaw lehnt gelebte Homosexualität entschieden ab und lebt als lediger Mann. Er kennt aber die Problematik eben nicht wie ich, nur aus den Büchern oder vielleicht aus flüchtigen Kontakten, sondern er kennt die Herausforderung eben aus eigener Erfahrung, was die Lektüre ebenso wertvoll macht. Und ich habe mir daraus so einige Punkte herausgegriffen, die mir zentral erschienen und würde gerne diese mit euch teilen. Gehen wir zurück zur aufgeworfenen Frage. Wenn es dieses Schwulengehen wirklich gäbe, was würde sich da für uns Christen in der Beurteilung der Homosexualität ändern? Ich meine nichts. Und vielleicht erstaunt dich diese Aussage. Und wenn das so ist, dann hast du vielleicht eben genau diese Denkvoraussetzungen übernommen, wie die der Autor dieses Spiegelberichts hat. Schauen wir uns das Zitat noch einmal an. Welche Denkvoraussetzungen haben wir Christen vielleicht von der umliegenden Gesellschaft übernommen? Man sieht es nicht so gut, ich habe es rot hinterlegt, ich hätte es noch ein bisschen dicker machen sollen. Aber dieser Satz ist doch interessant. Wenn das Schwulsein angeboren sei, würden es alle Teile der Gesellschaft endlich als naturgegeben akzeptieren. Welches Denken steckt da dahinter? Wenn etwas genetisch festgelegt ist, dann ist es naturgegeben und dann kann es nicht falsch sein, oder? Wir kennen dieses Denken ja eigentlich auch so aus ganz normalen Situationen im Leben. Jemand ist jähzornig und so entschuldigt sich und sagt, ich bin halt einfach so. Das ist meine Natur. Das kommt einfach, da kann man nichts dagegen machen. Kommt euch das bekannt vor? Es kommt uns vielleicht bekannt vor, aber ist es biblisch so zu denken? Ich denke nicht. Eine der zentralsten Lehren der Bibel ist ja, dass wir von Natur her Sünder sind. Dass wir nicht erst im Verlauf unseres Lebens zum Sünder werden, sondern als Sünder geboren werden. Sollte es also dieses Schwulengehen wirklich geben, und ich glaube nicht, dass es das gibt, dann sollte uns aber das als Christen weder erstaunen noch aus der Ruhe bringen. Es wäre trotzdem keine Rechtfertigung für ausgelebte Homosexualität. Wenden wir uns der Bibel zu, der Psalm 51 ist so der Bußpsalm des Königs Davids, kennt ihr wahrscheinlich gut. Er wurde nach seiner schweren Sünde mit Bathseba geschrieben. Wir erinnern uns, als die Soldaten von David im Krieg waren, sah er diese wunderschöne Frau beim Bad und seine Hormone spielten verrückt. Er ließ sie rufen, er schlief mit ihr, obwohl es die Frau eines seiner treuesten Soldaten war. Bathseba wurde schwanger und um dies zu vertuschen, ließ er schließlich ganz am Schluss dann ihren Ehemann Uria ermorden. Der Prophet Nathan prangte dann dieses Unrecht an und es ist die Größe Davids wieder, dass des Mannes nach dem Herzen Gottes, dass er eben Buße tat und sein Unrecht zutiefst bereute. Und Ausdruck dieser Buße ist eben dieser Bußpsalm 51. Er schreibt da unter anderem im Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Ich habe es, glaube ich, hier. Genau. Er ist nicht erst ein Sünder, seit er die erste Sünde beging. Nein, er wurde als Sünder geboren. Es geht sogar noch tiefer. Seine Mutter hat ihn in Sünde empfangen. Seit seiner Zeugung ist David ein Sünder. In unserer Welt würden wir irgendwie erwarten, dass sich jetzt David natürlich nach einer solchen Aussage sich entschuldigen könnte. Das ist meine Natur. Ich bin Sünder. Ich bin ein Mann. Da konnte man auch noch die Hormone zum Zug bringen, oder? Wir Männer, wir funktionieren halt einfach so. Dem kann man sich nicht entziehen. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe schon ganz Ähnliches wirklich gehört, um irgendwie einen Ehebruch zu rechtfertigen. David tut das eben nicht nach dieser Aussage, sondern er übernimmt Verantwortung für seine Taten. Denn ich erkenne, Vers 5, 6, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. David meint, dass er in Sünde empfangen wurde, dass die Sünde in einem bestimmten Sinne zu seiner Natur gehört und trotzdem übernimmt er die volle Verantwortung für seine Sünde. Wir sind hier natürlich bei einem Konzept gelandet, dass die Bibel Erbsünde nennt. Wir nennen es Erbsünde. Das Wort Erbsünde selber kommt ja in der Bibel nicht vor. Die Idee oder das Konzept aber sehr wohl. Die Lehre von der Erbsünde besagt, dass eben Menschen nicht zum Sünder werden, sondern schon als Sünder geboren werden. Nicht die Taten machen den Menschen zum Sünder. Nein, weil er von Anfang an ein Sünder ist, sündigt er. Wir haben keine Zeit, dies ausführlich zu begründen. Ich möchte einfach noch einen weiteren Beleg für diese Lehre aufführen, finden ihn in Jeremia 13, 23 sehr plastisch, wie das Jeremia ausdrückt. Dort heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewohnt seid. Die ihr an Böses tun gewohnt seid. Der Mensch damals, das war noch vor Michael Jackson, die Menschen damals hätten auf die Frage geantwortet, nein, das ist natürlich völlig unmöglich, oder? Ist eigentlich heute noch unmöglich. Ein Schwarzer wird seine Haut nicht ändern können. Das gehört einfach zu seiner Natur. Und genauso unmöglich ist es, dass ihr Gutes tut, die ihr gewöhnt seid, Böses zu tun. Das bedeutet nicht, dass wir alle so schlecht werden, wie wir überhaupt werden könnten. Es bedeutet aber, dass es keinen Bereich in unserem Leben gibt, der nicht von der Sünde ausgenommen wäre. Und auch unsere besten Taten sind schlussendlich mindestens in unseren Motiven von der Sünde betroffen. So tief steckt die Sünde in uns. Und das wieder, das ist kein Entschuldigungsgrund, sondern sollte uns zutiefst vor Gott demütigen. Was bedeutet dies nun für unser Thema? Homosexualität ist ein Teil unserer gefallenen Natur. Und wir müssen das gar nicht nur auf die Homosexualität beschränken. Ganz generell ist unsere Sexualität gefallen. Wir alle sündigen oder haben schon in diesem Bereich gesündigt. Und es ist für homosexuell empfindende Menschen nicht hilfreich, wenn wir dies nicht als Teil ihrer Erfahrung begreifen. Homosexualität ist ein höchst komplexes Phänomen. Ich denke, da gibt es keine einfachen Erklärungen. Und wir sollten uns hüten, allzu einfache Erklärungen vorzubringen. Natürlich spielen bestimmte Erfahrungen eine große Rolle, vielleicht die größte. Es sind aber viele Faktoren, und ich denke darunter auch biologische Faktoren, die zu einer solchen Ausrichtung führen. Ed Shaw eben, der Autor des erwähnten Buches, schreibt, dass er als Jugendlicher in einer normalen Familie aufgewachsen ist. Und dass er in der Pubertät, wenn andere Jungen Gefühle für Mädchen entwickelte, sich einfach zu Jungen hingezogen fühlte. Das war seine normale, natürliche Empfindung. Er hat immer so gefühlt. Und wir sollten das akzeptieren, daraus aber eben nicht den Schluss ziehen, dass dies auch richtig sei und ausgelebt werden darf. Das ist es doch, was wir homosexuell empfindenden Menschen lehren sollten. Etwas ist nicht dann richtig, wenn es sich natürlich anfühlt. Was richtig und was falsch ist, das entscheidet allein der Schöpfer. Und das müssen ja auch wir selber lernen und vorleben. Ich kann mich nie entschuldigen, weil ich jetzt einfach so bin. So ungeduldig, so jähzornig oder was auch immer es ist. Ja, das ist vielleicht wirklich deine Natur. Das entschuldigt dich, aber in keiner Weise. Das ist mein erster Punkt. Damit zusammenhängend Folgendes. Als Christen dürfen wir uns nie darüber identifizieren, wie wir fühlen. Ob wir uns zum gleichen oder anderen Geschlecht hingezogen fühlen. Nein, unsere Identität müssen wir in Christus und in ihm allein finden. Ed Shaw versucht dies auszudrücken, indem er sehr vorsichtig formuliert, wie er zu seiner Homosexualität steht. Er redet eben nicht davon, dass er schwul, englisch gay, sei, sondern er redet davor, dass er sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Ich finde, Sprache spielt eine Rolle. Man muss wirklich gut sich überlegen, wie man darüber redet. Er meint, und ich denke, da hat er recht, wenn er sich als schwul bezeichnen würde, dann würden viele Menschen gleich daraus schließen, dass das seine Identität sei, dass er sich darüber definiere und dass er diese Identität auch auslebe. Das ist ja auch heute sehr populär in unserer Gesellschaft. Immer wieder redet man davon, dass die geschlechtliche Identität zum Beispiel vor Diskriminierung geschützt werden sollte. Und was am Anfang irgendwie sehr unverfänglich tönt, ist ein höchst ideologisches Konzept. Wenn ihr meint, dass es nur homosexuelle und heterosexuelle Anziehung gibt als geschlechtliche Identität, dann täuscht ihr euch gewaltig. Ihr habt sicher schon dieses Zeichen gesehen, es gibt sie auch anders noch, mit einem Plus oder was auch immer, es ändert sich ständig, LGBTTIQ. Das ist nur eine Auswahl von postulierten geschlechtlichen Identitäten. Es steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer oder queer. Die ersten drei verstehen wir wohl. Transgender sind Menschen, die sich in Kleidern eines anderen Geschlechts kleiden. Transsexuelle lassen sich darüber hinaus noch operieren. Intersexuelle sind das, was wir vielleicht früher mal Zwitter genannt haben, also Menschen, die bei Geburt nicht eindeutige Geschlechtsmerkmale haben. Und queer ist dann so noch so ein Sammelbegriff für alles andere Mögliche oder eben manchmal ein Plus am Schluss, um anzuzeigen, dass es noch viele weitere geschlechtliche Identitäten oder Orientierungen gibt. Die Bibel aber kennt dies nicht. Hier gibt es nur zwei zentrale Identitäten. Es gibt nur Mann und Frau. Jetzt mal abgesehen vom tragischen Phänomen der Intersexuellen, also eben diesen Menschen, die seit Geburt keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben. Das ist aber eine verschwindend kleine Gruppe. Der Apostel Paulus scheint aber anzunehmen, eben Mann und Frau, das wäre so die eine tiefliegende Identität, die wir haben. Der Apostel Paulus scheint aber eben anzunehmen, dass es noch eine viel tiefere liegende Identität zu geben scheint. Und so schreibt er im Brief an die Galater, Galater 3, 28, ein bekannter Vers: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Mann und Frau sind zutiefst geschöpfliche Identitäten, Kategorien der Bibel. Aber er sagt uns, es gibt etwas, was noch viel tiefer liegt, viel tiefer reicht, nämlich unsere Identität in Christus. Wir sind entweder in Christus oder außerhalb von Christus. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Zuordnungen dieser Welt uns nicht einfach aufzwingen lassen. Wenn ich einen nicht-christlichen Kollegen habe, der sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt, dann ist er nicht einfach ein Schwuler, sondern zuerst einmal ein Mann. Ein Mann, der im Bild Gottes geschaffen wurde. Und dann ist er eben zweitens ein Mann, der ferne ist von Christus, nicht in Christus ist, gefangen durch die Triebe und Lüste der alten Natur, die wir von Adam geerbt haben. Und der vor allem anderen zuerst einmal Christus braucht. Wenn jemand in der Gemeinde homosexuell empfindet, dann ist diese Person in erster Linie ein Mann oder eine Frau in Christus. Und damit eben mein Bruder oder meine Schwester. Wir sollten diesem Bruder oder dieser Schwester sagen, schau, du bist nicht homosexuell. Du empfindest vielleicht so. Aber die Bibel sagt dir, dass du durch Christus Gottes Kind bist, Erbe Gottes, heilig und von Gott geliebt vor Grundlegung der Welt. Du bist nicht das, was die anderen sagen. Du bist auch nicht das, was du über dich selber denkst. Du bist das, was Gott über dich sagt. Könnte das nicht unsere Haltung gegenüber solchen Menschen revolutionieren? Passen wir auf, wie wir reden. Es ist zentral, ob wir diese Kategorien dieser Welt einfach so übernehmen oder ob wir diese Kategorien von der Bibel prägen lassen. Das ist mein zweiter Punkt. Unsere Identität in Christus, unsere Identität als Mann und als Frau. Einen letzten Punkt habe ich noch. Genau. so ist es, glaube ich, richtig. Ja. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und Petrus und die Jünger verstanden hatten, dass Jesus der lang verheißene Messias sei, da lehrte ihnen Jesus zuallererst dies. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus redete über seine Bestimmung als Messias. Er ist der Menschensohn. Er kam, um zu leiden und zu sterben. Wir denken daran in dieser Zeit. Das war seine Aufgabe. Die Jünger hatten, glaube ich, jetzt irgendwie verstanden zu diesem Zeitpunkt hier im Markus-Evangelium, wer Jesus war. Petrus hatte dies ja bekannt. Und jetzt sollten sie wissen, was sein Auftrag war. Und das war ziemlich dicke Post, so für die Jünger. Und so lesen wir eben, dass Petrus ihn so zur Seite nahm und er fing ihn an zu wehren, heißt es hier, Markus 8, 32. Leiden ist unpopulär. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Das ist nicht die Art von Messias, die Petrus wollte. Und auch wir würden gerne manchmal einen anderen Messias haben. Warum? Ich denke, Petrus erkannte sofort, wer einem erfolgreichen Messias nachfolgen könnte, der hätte als seinen Nachfolger natürlich dann auch viel Erfolg. Oder das lieben wir, so mit den erfolgreichen Leuten mitzumarschieren. Einem leidenden Messias nachzufolgen, bedeutet aber Teilhabe an seinem Leiden. Jesus machte das auch völlig klar. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Leiden gehört zum Christsein, wie das Kreuz zu Christus gehört. Jesus ging den Weg des Leidens voran und seinen Jüngern wurde das Kreuz, das Leiden, wurde dieser Weg nicht erspart. Und Generationen von Christen sind ihnen nachgefolgt und haben das Leiden angenommen, um diesem Christus nachzufolgen. Was jetzt schon uns durch diesen Punkt aufzeigen wollte, ist dies, und das hat auch mich persönlich sehr betroffen gemacht. Homosexuell empfindende Menschen müssen, um Christus nachzufolgen, große Opfer bringen. Ihr Sehnen nach einem Partner, ihr Wunsch nach Sexualität wird nie in Erfüllung gehen. Wenn sie Christus treu bleiben wollen, werden sie nie eine Familie haben und sich an Kinder erfreuen. Abends, wenn sie einkommen, ist niemand da, der sie in die Arme nimmt, ihnen zuhört, mit ihnen isst, den Tag bespricht. Und er redet in diesem Buch sehr offen darüber, wie ihm das manchmal schwerfällt. Und dann sagt er, in solchen Momenten möchte er sich gerne umsehen nach anderen Christen, die ebenfalls das Kreuz auf sich genommen haben und möchte durch ihr Vorbild ermutigt werden. Menschen, die alles aufgegeben haben, um Christus nachzufolgen. Um Christus irgendwo in dieser Welt zu bezeugen, vielleicht unter Einsatz ihres Lebens. Christen, die vielleicht in einer schwierigen Ehe inne verharren, die sich um ihre Eltern kümmern, die manchmal schwierig sind, oder einen ganz einfachen Lebensstil führen, um Gott mit ihrem Geld zu dienen. Und die Frage an uns alle ist, würden homosexuell empfindende Menschen solche Vorbilder bei uns finden? Würden sie ermutigt werden, dass sie sehen, dass auch andere Geschwister in der Gemeinde das Leiden um Christi willen auf sich genommen haben. Mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich musste selber auch Buße tun darüber. Manchmal sind wir ja nicht mal bereit, mit der Sexualität bis zur Ehe zu verzichten, können dann aber in einer größeren Selbstverständlichkeit von homosexuell empfindenden Menschen erwarten und übrigens auch von unverheirateten Menschen erwarten, dass sie in ihrem ganzen Leben, während ihrer ganzen Leben, Enthaltsamkeit ausüben. Ich glaube, dass wir da uns prüfen müssen, vielleicht Buße tun müssen auch darüber, und ich nehme mich da nicht aus. Ich glaube, wir müssen uns auch neu entschließen, das Kreuz Christi eben aufzunehmen, auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Denn wisst ihr was? Nur was wir aufgeben, werden wir behalten. Nur was wir aufgeben, werden wir behalten. Christus lehrt uns, denn wer sein Leben erhalten wird, will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Lasst uns das um Christi willen tun, vor allem aber auch für diejenigen unter uns, die vielleicht gerade heute angefochten sind und unser Vorbild brauchen. In meiner ersten Predigt wollte ich deutlich sagen, dass praktizierte Homosexualität mit der Bibel nicht vereinbar ist. Dafür müssen wir kämpfen. Aber heute wollte ich ebenso deutlich sagen, dass homosexuell empfindende Menschen das Gleiche brauchen wie wir auch, nämlich Gnade und Barmherzigkeit. Und ich hoffe, dass mir dies mit der Hilfe Gottes gelungen ist. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du den Weg nicht gescheucht hast ans Kreuz. Dass du da gegangen bist, dass du das Leiden auf dich genommen hast. Für unsere Sünden. Zu tragen. Für den Fluch, der uns gehört, auf dich zu nehmen. Und Herr, hilf uns und gib uns Gnade, dass wir auch unser Kreuz aufnehmen können und dir dort nachfolgen können. Und hilf uns, dass wir als Gemeinde Ort von der Barmherzigkeit und der Gnade sein können. Wo Menschen, egal mit welchen Sünden und mit was sie mitbringen, Herr, sich dürfen wohlfühlen. Nicht wohl in ihrer Sünde, aber sie dürfen wissen, dass so alles andere Menschen da sind, wo ebenfalls Sünder sind. Und wo ebenfalls einfach dürfen Gnade erfahren. Und wir danken dir, dass du so ein guter und barmherziger Gott bist. Und wir preisen deinen Namen. Amen.